Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann. Guten Abend an einem Tag, an dem sich die Politikerinnen und Politiker in Brüssel die Klinke in die Hand geben. Hinter den Kulissen hektische Beratungen über die Frage, wer Nachfolger von Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident wird. Am Vormittag machte eine Mehrheit der Fraktionschefs bereits klar, der Kommissionspräsident muss aus den Reihen der Spitzenkandidaten kommen. Ein anderer Kandidat oder eine andere Kandidatin werde nicht akzeptiert. In diesen Minuten kommen die Staats- und Regierungschefs zu ihren Beratungen zusammen. Parlamentspräsident Tajani wird ihnen die Haltung des Parlaments übermitteln. Und Angela Merkel, die hat sich im Vorfeld bereits für Manfred Weber stark gemacht. Allerdings weiß auch sie um die Widerstände.
Naturgemäß ist es so in der Großen Koalition, dass ich Manfred Weber unterstütze, aber dies nicht alle Koalitionspartner tun. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema Spitzenkandidat natürlich sehr wichtig.
Soweit also Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mehr zum Thema gleich anschließend. Außerdem in dieser Sendung, Annegret Kramp-Karrenbauer löst Widerspruch aus gegen ihren Einwurf in Sachen Meinungsmache. Und auch SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles erntet nicht nur Applaus für ihre Idee, die Wahl der Fraktionsvorsitzenden vorzuziehen. Der Hintergrund gleich anschließend trägt den Titel »Die Logik der Milizen in Mali wächst die Unsicherheit«. Zunächst aber nach Brüssel. Vor wenigen Minuten sind die Staats- und Regierungschefs der EU zusammengetroffen, um über die Konsequenzen aus der Wahl am Sonntag zu beraten. Auch Bundeskanzlerin Merkel ist, wie gerade gehört, dabei. Bettina Klein, meine Kollegin, hat sich ins Ratsgebäude begeben. Frau Klein, wie schwer wiegt die Botschaft des Parlamentspräsidenten, dass das Parlament für den Posten des Kommissionschefs nur einen Kandidaten akzeptiert, der aus den Reihen der Spitzenkandidaten kommt?
Na, das ist schon eine klare Positionierung. Man muss sagen, die großen Fraktionen haben dem zugestimmt, EVP, Sozialdemokraten, die Grünen, die Linken, aber nicht die Liberalen. Das ist interessant, denn aus dieser Richtung kommt ja bekanntlich nicht nur, aber vor allem der Widerstand gegen Manfred Weber. Guy Verhofstadt begründet das heute damit, dass das Spitzenkandidatensystem nur sinnvoll sei, zusammen mit transnationalen Listen, die ja auch auf Wunsch von Deutschland eben nicht zustande gekommen sind. Also keiner der Spitzenkandidaten hat bisher eine Mehrheit im Parlament. Und die Frage ist dann natürlich, was bietet man inhaltlich der einen oder anderen Fraktion, um eben für den einen oder anderen Spitzenkandidaten eben doch ausreichend Stimmen zu bekommen. Das ist der Stand jetzt. Und im Augenblick sagt der Rat eben noch, ihr, das Parlament, habt nicht mal einen Kandidaten mit einer Mehrheit und die muss erstmal organisiert werden.
Mhm. Andersrum gefragt, Bettina Klein, kommen denn die Staats- und Regierungschefs der EU daran vorbei, einen der Spitzenkandidaten zu nominieren? Denn das EU-Parlament, das muss ja zustimmen.
Genau. Und das ist natürlich im Augenblick die große Frage, wie man sich hier positioniert. Wir wissen von Emmanuel Macron, dass er sich schon dagegen geäußert hat. Auch die liberalen Regierungschefs der Benelux-Staaten haben auch Ähnliches zu erkennen gegeben, wobei man hier noch sagt, Margrethe Vestager, die ja eigentlich nicht eine klassische Spitzenkandidatin nach der Definition des Parlaments war, sondern in eben einem Pool von Führungspersönlichkeiten sich da präsentiert hat und eigentlich erst nach der Wahl sich wirklich als Spitzenkandidatin bezeichnet hat. Also für die sprechen sich die liberalen Regierungschefs aus. Und ja gut, Angela Merkel haben wir gerade gehört, sie hat da kein Hintertürchen offen gelassen, aber natürlich auch deutlich gemacht, welche Unterschiede es da gibt und dass die sozialdemokratische Regierungschefs eben für den Sozialdemokraten Franz Timmermans einsetzen. Das ist ja ein klassischer Spitzenkandidat gewesen. Auch für den gibt es im Augenblick noch keine klare Mehrheit im Parlament. So gesehen ist eben alles offen. Aber sozusagen der Widerstand einiger liberal geführter Staaten, aber auch aus Osteuropa gegen Manfred Weber, ist erkennbar. Nur versucht man hier im Augenblick das ganze Treffen heute Abend hier etwas niedrig zu hängen. Man sagt, das ist ein informelles Abendessen. Wir wollen erst einmal sortieren und schauen, wohin die Dinge gehen. Wir wollen vor allen Dingen inhaltlich diskutieren. Das ist jetzt also die Devise. Das wird man auch tun, aber das ist natürlich wesentlich weniger heikel, als die Personalfragen dann zu klären. Und vermutlich wird der Rat heute Abend eben Donald Tusk, dem Ratspräsidenten, den Auftrag erteilen, jetzt gemeinsam mit dem Parlament zu sondieren und zu schauen, welche Kandidaten dort erstmal eine Mehrheit hätten. Und dann muss man schauen, ob eben im Rat eine qualifizierte Mehrheit für den entsprechenden Kandidaten da ist. Das heißt eben 55% der Staaten mit gleichzeitig 65% der Bevölkerungsmehrheit. Und da wird es eben sehr schwierig, gegen Frankreich da eine Mehrheit zu organisieren. Das heißt, das könnte sich wirklich noch einige Wochen jetzt hinziehen, die Verhandlungen über die ganze Personalfrage. Mhm.
Die Staats- und Regierungschefs, die sitzen dann so heute Abend zum Abendessen zusammen. Wie einheitlich ist denn die Linie, beziehungsweise wo verlaufen die Fronten?
Ja, ich habe es ja schon angedeutet. Ne? Also Weber hat sicherlich die EVP-Regierungschefs hinter sich, zu denen eben Merkel gehört. Kanzler Kurz ist nicht mehr dabei, der ist gerade gestürzt worden. Der war auch ein Weber-Unterstützer. Dann gibt es die sozialdemokratischen Regierungschefs, etwa Pedro Sanchez, der Spanier, der ja auch gestärkt wurde bei den Europawahlen. Dort haben Sozialdemokraten ja sehr gut abgeschnitten. Er stützt Franz Timmermans. Und dann, wie gesagt, die Riege der Liberalen, die Benelux-Staaten, unter ihnen eben Xavier Bettel und der Niederländer Mark Rutte und eben auch Emmanuel Macron, die eben sagen, die Liberalen könnten wir uns vorstellen. Und der Name Weber fiel übrigens heute aus dem Munde von Emmanuel Macron nicht. Er hat gesagt, wir brauchen einen Kandidaten mit Erfahrung. Er nannte unter anderem auch Timmermans, er nannte Vestager, er nannte Michel Barnier, aber nicht Manfred Weber. Er sprach jetzt nicht explizit von Regierungserfahrung, die ja Weber nicht hat, sondern allgemein von Erfahrung in Europa oder im Heimatland. Also das wird noch sehr spannend werden, ob man diese Leute eben wirklich dann für Manfred Weber wird gewinnen können. Man muss natürlich dann auch inhaltlich Zugeständnisse machen und es wird am Ende ja ein Personalpaket sein, mit dem man dann das ein oder andere Land, die eine oder andere Partei wird auch noch vertrösten können. Aber das ist im Augenblick aus meiner Sicht offen, wohin da die Reise geht.
Spannende Personalverhandlungen also in Brüssel. Live war das aus dem EU-Ratsgebäude. Meine Kollegin Bettina Klein, schönen Dank. Für Österreich reiste also der Übergangskanzler Hartwig Löger nach Brüssel, der gestern mit der Übernahme der Regierungsgeschäfte betraut wurde. Gestern war ja ein Novum in der Geschichte der Alpenrepublik, die Regierung von Sebastian Kurz per Misstrauensabstimmung gestürzt worden. Doch auch dieses Übergangskabinett soll nur wenige Tage im Amt sein, dazu Clemens Fehrenkotte.
Irgendwie haben wir schon gewisse Übung in diesen Dingen. So leitete Bundespräsident Alexander Van der Bellen das offizielle Ende der Regierung Kurz ein. Binnen weniger Tage stand der 75-jährige Bundespräsident erneut vor scheidenden Ressortministern und der vorübergehenden Vereidigung derselben Politikerinnen und Politiker. Er enthebe die bisherige Bundesregierung ihres Amtes, sagte Van der Bellen.
Gleichzeitig betraue ich bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung Herrn Hartwig Löger gemäß Artikel 71 des Bundesverfassungsgesetzes mit der Fortführung der Verwaltung des Bundeskanzleramtes und gleichzeitig mit dem Vorsitz in der einstweiligen Bundesregierung. Und weiters betraue ich bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung gemäß Artikel 71 der Bundesverfassung die Mitglieder der scheidenden Bundesregierung.
Nicht erschienen zum verfassungsmäßig notwendigen Akt war Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er ließ ankündigen, dass er sein Parlamentsmandat im Nationalrat nicht antreten werde und daher auch nicht Fraktionschef der ÖVP sein wolle. Damit deutet sich an, dass Kurz in den kommenden Wochen sich ausschließlich auf den Wahlkampf konzentrieren will. An die Adresse des 32-jährigen Altbundeskanzlers richtete der Bundespräsident, der von Österreichs Medien und Bevölkerung für seine beruhigende, souveräne und zuweilen humorvolle Art des Krisenmanagements sehr gelobt wird, indirekt Kritik.
Es reicht eben nicht in einer Demokratie, wenn man mit den anderen nur redet, wenn man sie gerade braucht. Das rächt sich dann im Laufe der Zeit, sondern es geht, glaube ich, um einen grundsätzlichen Respekt vor dem anderen, vor der anderen, wie man einander begegnet, dass man reflektiert und anerkennt, dass es andere Meinungen, andere Positionen geben kann, die vielleicht auch eine gewisse Berechtigung haben.
Genau dies hatten Österreichs Sozialdemokraten im Verlauf der vergangenen turbulenten Tage Sebastian Kurz vorgeworfen. Er habe nicht das einbindende, ernsthafte Gespräch mit der SPÖ angestrebt, um für seine Minderheitsregierung eine stabile parlamentarische Mehrheit bis zu den Neuwahlen im September zu erhalten. Österreichs Sozialdemokraten, die bei den EU-Wahlen ihr bislang bundesweit schlechtestes Ergebnis hinnehmen mussten, entschieden heute nach einer mehrstündigen Präsidiumssitzung, dass ihre Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ziehen soll. Rendi-Wagner, der parteiintern vorgeworfen wird, während der Regierungskrise keinen nachvollziehbaren, glaubwürdigen Kurs gesteuert zu haben, gab sich in Wien kämpferisch. Die Sozialdemokraten treten an, um
zu zeigen, dass wir für ein anderes Österreich stehen, nämlich ein Österreich des Zusammenhalts, ein Österreich des Miteinanders und des sozialen Ausgleichs, auch jene Werte, die Österreich in den letzten Jahrzehnten hier stark gemacht haben und die in den letzten 17 Monaten vernachlässigt bis gar nicht an den Tag gelegt wurden.
Einstimmig wurde Rendi-Wagner zur Spitzenkandidatin gewählt. Eine Personaldebatte habe es nicht gegeben, sagte SPÖ-Generalsekretär Droster.
Dass die CDU spät und ungeschickt auf das Video des YouTubers Rezo reagiert hat, ist auch den Verantwortlichen im Konrad-Adenauer-Haus längst klar. Jetzt aber hat die CDU-Chefin selbst noch eins draufgesetzt. Sie hat gestern auf einer Pressekonferenz von Meinungsmache gesprochen und betont, man müsse einmal darüber reden, ob die Regeln, die für klassische Medien im Wahlkampf gelten würden, nicht auch für die sozialen Netzwerke gelten sollten. Kamm-Karrenbauer hat sich damit keinen großen Gefallen getan, denn die Reaktionen, die waren eindeutig. Christiane Habermals dazu.
Da braut sich was zusammen über CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und zunehmend auch aus ihrer eigenen Partei. Sie hatte nach dem schlechten Abschneiden der CDU bei den Europawahlen und dem umstrittenen Video des YouTubers Rezo gefordert, Meinungsäußerungen im Netz im Wahlkampf zu regulieren. Auf dem Sender Phoenix widersprach CDU-Vize Armin Laschet seiner Vorsitzenden.
Nein, wir müssen als Politiker erstmal alles hinnehmen. Man sollte zu einem Comment kommen, dass Antisemitismus, Islamophobie, Hass im Netz nicht stattfindet. Aber als Politiker muss man jede Kritik hinnehmen. Das gehört zur Demokratie.
Unglücklich nannte auch der CDU-Politiker Carsten Linnemann die Äußerungen seiner Parteichefin. Wir brauchen die freie Meinungsäußerung und nichts anderes will auch Frau Kramp-Karrenbauer, versicherte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag. Und auch andere Unionspolitiker versuchten sich darin, Kramp-Karrenbauers Auftritt bestenfalls als Missverständnis darzustellen. CSU-Chef Horst Seehofer riet seiner Partei zu mehr Gelassenheit mit den YouTubern.
Jetzt haben wir jahrelang immer diskutiert, die Leute beteiligen sich zu wenig an der Politik, interessieren sich zu wenig an der Politik. Jetzt, wo das ja etwas dynamisch läuft, sind alle gleich wieder erschrocken, zum Teil sogar hilflos.
Unterdessen haben im Netz zehntausende Bürger eine Petition für Meinungsfreiheit unterzeichnet. Bekannte YouTuber äußern darin ihre Befürchtung, dass unbequeme Videos in der heißen Wahlkampfphase künftig gefiltert werden sollten und fordern Kramp-Karrenbauer auf, ihre Angriffe auf die Meinungsfreiheit zu stoppen. Kritik kam auch vom Deutschen Journalistenverband. Die CDU-Chefin habe offenbar keinen Plan, wie man mit Meinungsäußerungen im Internet umzugehen habe, nämlich tolerant, erklärte der DJV-Vorsitzende Frank Überall.
Diese Fragestellungen, ob gewollt oder nicht gewollt, sind jetzt in der Welt. Wollen wir die Meinungs- und die Pressefreiheit in Deutschland schleifen oder nicht? Darüber muss jetzt diskutiert werden. Ich glaube, dass Frau Kramp-Karrenbauer auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Das muss sie jetzt aber auch beweisen.
Kramp-Karrenbauer hatte am Montag in der Pressekonferenz der CDU zur Wahlnachlese gesagt, sie habe sich gefragt, was eigentlich los gewesen wäre, wenn anstelle der 70 YouTuber 70 Journalisten zwei Tage vor der Wahl einen Aufruf gestartet hätten, CDU und SPD nicht zu wählen.
Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst.
Und weiter fragte sie,
was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar nicht nur wir in der CDU und mit der CDU, sondern ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen.
Der Shitstorm im Netz, der sie daraufhin überrollte, traf die CDU-Vorsitzende so unvorbereitet wie schon zuvor das Rezo-Video Die Union. Opposition und Koalitionspartner reagierten ebenfalls mit heftiger Kritik. Absurd nannte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil Kramp-Karrenbauers Äußerungen. Wenn sie jetzt ernsthaft plane, gesetzlich gegen YouTuber vorzugehen, werde das mit der SPD sicher nicht zu machen sein. Angesichts der heftigen Kritik versuchte die CDU-Chefin zurückzurudern. In der aktuellen Debatte gehe es nicht um Einschränkung der Meinungsfreiheit, hier gehe es vielmehr um die Frage des Umgangs miteinander, gerade in aufgeheizten Wahlkampfzeiten.
Eigentlich wollte die SPD-Bundestagsfraktion erst im September darüber abstimmen, ob Andrea Nahles weiter an ihrer Spitze stehen soll oder nicht. Doch die ständigen Putschgerüchte im Vorfeld der EU-Wahl und ein Brief eines SPD-Funktionärs aus dem Ruhrgebiet hat sie zu einem Kurswechsel verleitet. Um Klarheit zu schaffen, werde sie vorschlagen, die Wahl auf kommenden Montag vorzuziehen, teilte Andrea Nahles gestern im ZDF mit. Frank Kapellan über die Machtprobe innerhalb der SPD.
Nahles zockt, Schulz kneift. In der letzten Woche hatte der gescheiterte Kanzlerkandidat die Vorsitzende wegen ihrer Politik kritisiert. Jetzt schimpft er darüber, dass die unter Druck stehende Fraktionsvorsitzende ihre Wiederwahl vorzieht. Er fordert Zeit, die jüngsten Entwicklungen zu analysieren, vielleicht auch Zeit, um eigene Truppen gegen Nahles zu versammeln. Doch Nahles gibt diese Zeit nicht mehr. Nächste Woche spätestens will sie Klarheit.
Und dann sollen all diejenigen, die glauben, dass sie einen anderen Weg gehen wollen, sich aber auch dann hinstellen und sagen, ich kandidiere.
Schulz wird es wohl nicht sein. Die Frage stelle sich nicht, sagt er. Und noch ist unklar, ob sich überhaupt jemand aus der Deckung wagen wird. Morgen soll in einer Sondersitzung der Fraktion noch einmal über alles gesprochen werden. Die Stimmung reicht von, so kann es nicht weitergehen, bis hin zu personelle Konsequenzen bringen jetzt gar nichts. Und Martin Schulz, der den Aufstand zu wagen schien und von Nahles zum Vier-Augen-Gespräch zitiert wurde, hatte erklärt, nur dann für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren, wenn sich die Chefin freiwillig zurückziehen würde. Eine Gegenkandidatur allerdings ist eine andere Nummer. Auch Achim Post, der NRW-Landesgruppenchef, dürfte erst einmal ausloten wollen, ob es überhaupt eine Mehrheit gegen Nahles in der Fraktion geben wird. Stefan Weil, erfolgreicher Ministerpräsident in Niedersachsen und gewichtige Stimme in der Partei, stärkt ihr im Phoenix-Gespräch den Rücken, erinnert daran, wie wenig es in der Vergangenheit gebracht hat, das Personal auszuwechseln. Weil will, dass sie bleibt als Partei- und Fraktionschefin.
Sie ist es und sie bleibt es.
Und sie soll es auch bleiben.
Sie soll es auch bleiben. Wenn sie es ist und sie wird es bleiben, dann soll sie es auch sein.
Diese Ansage überrascht manchen, hatten doch gerade die Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Andrea Nahles immer wieder vor sich hergetrieben. Matthias Mirsch, Sprecher der Linken in der SPD, selbst Niedersachse, ist schon lange genervt von der Klimapolitik seiner Partei. Gestern erst hat er inhaltliche Konsequenzen gefordert, Blockaden der Union dürften nicht mehr hingenommen werden. Ob er gegen Nahles antritt? Eine Mehrheit dürfte er nur schwer bekommen. Sigmar Gabriel wiederum, einst auch einflussreicher Strippenzieher aus dem Schröderland, wird in der Partei nicht mehr ernst genommen. Dass er noch eine Rechnung mit seiner Intimfeindin offen hat, macht ein Comeback unmöglich. Gabriel sieht sich scharfen Angriffen gegenüber, allzu illoyal mit der SPD-Führung umzugehen.
Ich finde, illoyal ist, wenn man jetzt wegguckt. Ich finde, jetzt müssen wir offen miteinander reden. Und das auch ansprechen, wo die Schwierigkeiten sind. Das ist Hilfe, damit es besser wird. Aber nicht Illoyalität gegenüber der Partei.
Ein Putsch, der in der Zeitung angekündigt wird, findet meistens nicht statt, hatte der Ex-Parteichef noch festgestellt.
Er könnte recht haben,
sagt Hilde Mattheis im Deutschlandfunk voraus. Die Partei Linke zeigt viel Verständnis dafür, dass Nahles nun die Vertrauensfrage stellt und es für ihre Kritiker heißt, Butter bei die Fische.
Ich glaube, dass mit offenem Visier wir sehr viel mehr für eine Partei tun können, als das irgendwie über Presse zu lancieren. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen, dass sie da den Zeitplan für sich anders gestaltet.
Nahles ist bemüht, ihre Partei vor den Landtagswahlen im Osten zu beruhigen. Ihren Kritikern dürfte bewusst sein, dass sie auch die Parteivorsitzende in Frage stellen, sollte sie den Machtkampf um die Fraktion verlieren. Platzt allerdings im Herbst die Koalition, dürfte die Debatte über Nahles heftiger denn je entflammen. Sie hatte wie keine andere in der Partei für dieses Bündnis gekämpft.
Dass die Umwelt und vor allem die Klimapolitik zu einem wichtigen Thema, zumindest der Deutschen, geworden ist, das hat die Wahl zum EU-Parlament am Sonntag gezeigt. Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD, sie hat als Konsequenz daraus ja ihren Entwurf für ein Klimaschutzgesetz in die Ressortabstimmung gegeben, sozusagen am Kanzleramt vorbei. Die SPD-Politikerin nahm heute nochmal dazu Stellung, wie Barbara Schmidt-Matern berichtet, als sie eine neue Studie zum Thema vorstellte.
Das ist nicht zu viel zu verlangen, dass unsere Enkel auch noch Raum haben. Und deswegen geht es nicht mehr darum, was wir alles nicht wollen. Wir müssen endlich darüber diskutieren, was geht.
Meinte Schulze schon kurz vor der Europawahl. Schockiert vom Ausgang des Wahlsonntags will die Sozialdemokratin nun vorankommen. Gegen den Willen des Kanzleramts hat die Umweltministerin ihren Klimagesetzentwurf am Montag an ihre Kabinettskollegen geschickt. Vor allem das Verkehrs- und das Bauministerium, beide unionsgeführt, sollen endlich Vorschläge liefern, wie beim Autofahren oder Heizen CO2 eingespart werden kann.
Wenn wir jetzt nicht handeln, dann werden wir Verschmutzungszertifikate Karte bei unseren Nachbarländern kaufen. Das heißt, wir überreisen richtig viel Geld an unsere Nachbarn.
Man muss sich die Frage stellen, mit welchem Stil Frau Schulze gerade agiert. Ein Gesetz vorzulegen, ohne eine Abstimmung mit dem Kanzleramt zu haben, das ist nicht die Art und Weise des Umgangs, wie wir in der Großen Koalition zusammenarbeiten.
Offenbar schon, doch junge Union-Chef Tilman Kuban spielt den Ball am Morgen im Deutschlandfunk an die SPD zurück. Seit Monaten streiten die Koalitionspartner über die Klimaschutzpolitik. SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles sieht den schwarzen Peter bei CDU und CSU.
Ich vermisse bei unserem Koalitionspartner die Ernsthaftigkeit, wenn es um die Klimaschutzpolitik geht. Scheuer betreibt Klimapolitik wie ein Autorennen auf dem Computer. Jedes Hindernis irgendwie um Kurven. Ich sag mal, so wird das nichts.
Das Klimaschutzgesetz, das bringt niemand was und schon gar nicht dem Klima.
So zerpflückt CSU-Politiker Georg Nüßlein den Gesetzentwurf der Umweltministerin. Doch Svenja Schulze fühlt sich bestätigt durch eine neue Studie aus ihrem Hause. Fast 2/3 der Deutschen bezeichnen den Umwelt- und Klimaschutz demnach als sehr wichtiges Problem.
Diesen Befund, den verstehe ich durchaus auch als Auftrag für eine CO2-Bepreisung.
So Schulze heute Morgen in Berlin. 85% der Befragten halten den geplanten Ausstieg etwa aus Kohle und Gas für zu langsam. Ein wichtiger Stimmungstest vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst. Besonders in der Lausitz ist der Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 umstritten.
Wenn wir über Klimawandel reden und Industriepolitik, heißt es doch, es muss sich doch jemand darum kümmern, dass diese Prozesse vernünftig laufen. Gerade als Industrieland Sachsen müssen wir die Herausforderungen annehmen.
Sagt Sachsens SPD-Chef und Wirtschaftsminister. Martin Dulich befindet sich hörbar bereits im Wahlkampfmodus. Die Grünen fordern, ökologische und soziale Fragen stärker zusammenzubinden. Die Parteivorsitzende Annalena Baerbock lebt in Brandenburg.
Wenn ich bei mir in die Lausitz frage, natürlich ist immer die Frage, wie schaffen wir das mit den Arbeitsplätzen? Ich glaube nur, das Entscheidende ist, dass Klimaschutz nicht mehr nur ein Ökothema ist. Klimaschutzpolitik ist Industriepolitik.
Aber auch die Grünen müssten stärker Farbe bekennen und offen sagen, dass der Klimaschutz Geld kosten und einen anderen Lebensstil erfordern wird, sagt am Morgen Luisa Neubauer im Deutschlandfunk. Die Aktivistin der Fridays for Future-Bewegung fordert aber vor allem Union und SPD auf, Zitat, die Klimakrise ernst zu nehmen.
Wir hatten einen Sommer, der den Klimawandel fühlbarer gemacht als je zuvor. Wir hatten einen Report vom Weltklimarat und wir hatten natürlich eine Person wie Greta, die etwas ganz Großes gestartet hat.
Wie die Bundesregierung auf all das reagieren soll, darüber will das Klimakabinett im Kanzleramt morgen beraten.
7 Wochen sind die letzten Wahlen in Israel erst her und doch könnte es sein, dass die Wählerinnen und Wähler erneut zu den Urnen gerufen werden. Denn Ministerpräsident Netanyahu ist es bisher nicht gelungen, eine neue Mehrheit zusammenzubringen. Bis morgen um Mitternacht hat er noch Zeit. Benjamin Hammer.
Gestern Abend, Israel um kurz nach 20 Uhr. Da war er wieder, Benjamin Netanyahu, zur besten Sendezeit im Fernsehen. Es ist Netanyahus Art, mit großem Druck umzugehen. Er sucht die Öffentlichkeit. Wir haben noch Zeit. Wir können uns wieder fangen. Ich verspreche, dass ich in der verbleibenden Zeit alles unternehme, um eine Regierung zu bilden. Uns bleiben noch 48 Stunden. In diesen 48 Stunden kann noch viel getan werden. Bis morgen Abend, bis Mitternacht, hat Netanyahu Zeit, eine neue Regierung auf den Weg zu bringen. Dann läuft die Frist aus, die ihm Reuven Rivlin gesetzt hat, der israelische Präsident. Netanyahu versucht sich nun an einem politischen Spagat. Einerseits versichert er, er bekomme das noch hin. Andererseits hat seine eigene Partei, der Likud, in einer Vorabstimmung für die Auflösung des Parlaments gestimmt. Wenn diese Abstimmung morgen von einer Mehrheit der Knesset bestätigt wird, käme es in Israel zu Neuwahlen. Benjamin Netanyahu, der wegen Korruption angeklagt werden könnte, kann an Neuwahlen eigentlich kein Interesse haben. Er braucht jetzt dringend eine ihm loyale neue Regierung. Israelische Medien spekulieren daher, dass es dem Premier um etwas anderes geht. Er will seinen möglichen Koalitionspartner unter Druck setzen. Avigdor Liebermann solle die Dinge noch einmal überdenken. Liebermann ist Netanyahus einstiger Koalitionspartner und gleichzeitig ein politischer Rivale. Er vertritt die säkulare Partei Yisrael Beiteinu. Die Partei legt sich immer wieder mit den ultraorthodoxen Parteien in Israel an. Dabei geht es vor allem um ein Gesetz, das auch ultraorthodoxe Juden zum Armeedienst verpflichtet. Netanjahus Problem? Er braucht sowohl die ultraorthodoxen Parteien für eine Regierungsmehrheit als auch die Mandate der säkularen Partei von Avigdor Liebermann. Der warnte vor einem zunehmenden Einfluss der Religion. Ich gebe zu, dass es nicht nur am Wehrpflichtgesetz liegt. Schaut euch doch einmal an, was hier vor sich geht. Schaut zum Beispiel auf die Forderung, dass am Schabbat keine Eintrittskarten für den Zoo in Jerusalem mehr verkauft werden dürfen. Wir sind für einen jüdischen Staat, aber wir sind gegen einen Staat der Halacha, den jüdischen Gesetzen. Netanjahus Krise wird vom Wahlbündnis Blau-Weiß um den früheren Armeechef Benny Gantz und den früheren Journalisten Yair Lapid aufmerksam verfolgt. Blau-Weiß kommt in der Knesset auf gleich viele Mandate wie Netanjahus Likud. Israels Präsident Rivlin könnte theoretisch Benny Gantz mit der Bildung einer Regierung beauftragen, doch dessen Mitte-Links-Bündnis fehlt es an Partnern. Yair Lapid fordert nun ein Bündnis zwischen Blau-Weiß und Netanjahus Likud. Ohne Netanjahu. Die Bevölkerung wünscht sich eine Einheitsregierung und Netanjahu blockiert das. Wenn jemand anderes an der Spitze des Likud steht, egal wer, nur nicht Netanjahu, dann kann es eine gute, funktionierende nationale Einheitsregierung geben. Benjamin Netanjahu will sein politisches Ende unbedingt verhindern. Ein israelischer Journalist schreibt heute, Netanjahu sei von der Macht besessen. Im Sommer wäre er der Premierminister mit der insgesamt längsten Amtszeit in der Geschichte Israels.
Frank Ulrich Montgomery, seit dem Jahr 2011 ist er Präsident der Bundesärztekammer. In diesem Jahr ist Schluss für ihn, denn Montgomery tritt nicht wieder an. Am Donnerstag wird sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin gewählt auf dem Deutschen Ärztekongress, der heute begonnen hat. Dazu Marco Poltronelli.
Den Auftakt machte Jens Spahn mit einem Grußwort. Der Bundesgesundheitsminister warb noch einmal für seine Gesetzesinitiativen im Gesundheitswesen, vor allem für das Terminservice-Versorgungsgesetz.
Das große Ziel ist, insbesondere für gesetzlich Krankenversicherte schneller zu Arztterminen zu kommen. Das ist das große Aufregerthema für viele, wenn sie 2, 3, 4 Monate etwa auf einen Facharzttermin zu oft jedenfalls warten müssen. Und genau das adressiert unser Gesetz, dass es mehr Geld gibt für die Ärzte, die zusätzlich Patienten annehmen, die schneller Termine vergeben oder etwa auch eine Terminservicestelle, die eben 24 Stunden am Tag dabei hilft.
Das aber ist vielen Ärzten ein Dorn im Auge. Die Mediziner sehen Spahns Vorstoß als Frontalangriff auf ihre Autonomie und Selbstverwaltung. Kritisch auch Ärztekammerpräsident Frank Ulrich Montgomery. Nach 8 Jahren scheidet er jetzt aus dem Amt. Seine Nachfolge soll am Donnerstag geregelt werden.
Er glaubt, Selbstverwaltung sei eine Kommandoverwaltung, die Aufträge des Staates erfüllen muss. Das ist sie nicht. Selbstverwaltung agiert innerhalb von Leitplanken. Darüber werden wir uns dann austauschen, wie weit der Raum sein darf. Und er macht Druck. Er ist jung, dynamisch, aufstrebend. Und diesen Druck werden wir aushalten.
Es gibt aber auch Lob für den Gesundheitsminister, dass er endlich die Digitalisierung vorantreibt. Beispiel elektronische Patientenakte begrüßen die Ärzte. Allerdings dürfe das nicht um jeden Preis geschehen, mahnt Montgomery.
Die Datensicherheit darf nicht auf der Strecke bleiben. Trotzdem habe ich nichts gegen ein höheres Tempo. Nur wir müssen halt die Schnittstellen schaffen, wir müssen die Verbindungen schaffen und wir müssen den Zugang aller zu allen vernünftigerweise zur Verfügung zu stellenden Daten haben. Und da bleibt die Datensicherheit eventuell auf der Strecke. Das müssen wir mit ihm besprechen.
Schwerpunktthema ist auch die Arbeitsbelastung, vor allem der Klinikärzte. Medizinerinnen und Mediziner, wie die in einer Uniklinik angestellten Gynäkologin Wenke Wichmann, klagen über eine zu hohe Arbeitsbelastung. 60 Stunden Arbeitszeit pro Woche Minimum, dann noch Überstunden. Das kann für Wenke Wichmann nicht so weitergehen.
Es ist ein hohes Workpensum, das hat man vorher gewusst, als man das Studium angefangen hat. Aber das ist natürlich mit Diensten und sozusagen wenig Freizeit bis gar kein Freizeitausgleich auf Dauer auch belastend, ja. Und arztgesundheitsgefährdend.
Der Ärztetag hat auch Arbeitsmediziner und Psychiater eingeladen, die Tipps geben sollen für eine gute Work-Life-Balance. Bis Freitag werden die Ärzte auch noch über andere Themen sprechen, dann endet der Bundesärztetag.
Sollten Kinder und Jugendliche über ein eigenes Handy verfügen und wenn ja, sollte man ihnen dabei Beschränkungen auferlegen? Der Branchenverband Bitkom hat zur Mediennutzung eine Studie vorgelegt und Roswitha Böhm hat die Ergebnisse.
Kinder und Jugendliche in Deutschland kommen immer früher mit dem Smartphone in Kontakt. Mehr als die Hälfte der 6- bis 7-Jährigen nutzt zumindest ab und zu ein internetfähiges Handy. 2014 waren es noch 20%. Ab einem Alter von 12 Jahren besitzt fast jeder sein eigenes Gerät. Smartphones seien aus der Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. Deswegen sei es Aufgabe der Eltern, ihre Kinder bei ihren Erfahrungen in der digitalen Welt zu begleiten. Ihr Smartphone nutzen Kinder und Jugendliche besonders häufig zum Streamen von Musik und zum Anschauen von Videos. Soziale Netzwerke spielen für die 6- bis 7-Jährigen noch keine Rolle. Unter den 16- bis 18-Jährigen sind aber 75% auf Social-Media-Plattformen unterwegs. WhatsApp und Instagram sind die beliebtesten. Dabei geben viele an, verantwortungsbewusst mit ihren Daten umzugehen. 2/3 der Befragten achten darauf, was sie im Internet über sich veröffentlichen. Mehr als die Hälfte hat im Blick, welche Informationen über sie online sichtbar sind.
Roswitha Böhm war das zum Abschluss der Informationen am Abend. Ich empfehle Ihnen noch unsere Kommentare ab 19.05 Uhr zum EU-Gipfel in Brüssel, zur Stimmung innerhalb der SPD und Annegret Kramp-Karrenbauer in der Kritik. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.